Herzlich willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute: Fondsetablierungskosten. Schiff bleibt Schiff mit
Daniel Schwarz, Steuerberater bei B-Partners.
Und Carsten Bödecker, Partner bei B-Partners. Herr Schwarz, interessanten Fall, den Sie heute im Prinzip ja zum Anlass nehmen, diese ganze Fondsetablierungs § 6e Einkommensteuergesetzregelung mal auszurollen. Ja. Führen Sie uns doch mal ins Thema ein.
Ja, worum geht's? 6e ESDG, ein schöner Buchstabenparagraf im ESDG, die bereiten ja bekanntermaßen alle Beteiligten besondere Freude. Anlass sozusagen, dass wir heute darüber sprechen, ist das FG-Urteil vom FG Münster vom 24.01.2024. Das ist soweit ersichtlich das erste finanzgerichtliche Urteil, was sich mit dem Recht sozusagen nach Einführung von 6e ESDG beschäftigt. Und worum geht's und warum ist das relevant für unsere Mandanten und die Sachverhalte, mit denen wir so tagtäglich uns konfrontiert sehen? 6e ist eine steuerbilanzielle Gewinnermittlungsvorschrift. Ja, das sieht man auch sozusagen an der Verortung im Gesetz. Und die Vorschrift erweitert sozusagen den Bereich der Anschaffungskosten im Rahmen von Fondsinvestitionen und ist eine Reaktion des Gesetzgebers auf Rechtsprechung des BFHs, die sich geändert hat. Und dann sah man sich gezwungen, sozusagen das Ganze gesetzlich zu kodifizieren. Worum geht's? Es geht im Grunde genommen darum, dass Kosten, die für das Auflegen einer Personengesellschaft entstehen, die der Gesetzgeber dann eben hier überschrieben hat mit Fondsetablierungskosten, dass die ja eigentlich gerichtet sind auf die Anschaffung des Wirtschaftsgutes, was am Ende von der Personengesellschaft dann gekauft oder hergestellt wird. Und deswegen soll das sozusagen kein Aufwand sein, kein laufender Aufwand, sondern soll aktiviert sein.
Wird also, jetzt mal Verständnisfrage, soll eigentlich jetzt genauso behandelt werden, als hätte ich jetzt nicht die Personengesellschaft dazwischen, sondern wenn ich jetzt ein Wirtschaftsgut direkt kaufen würde, nicht, hätte ich auch die Anschaffungskosten und da soll ich jetzt nicht irgendwie durch so eine Personengesellschaft dazwischen, soll das jetzt irgendwie nicht anders laufen.
Genau. Ja. Vielleicht noch wichtig, also im Urteilsfall, zu dem wir gleich kommen wollen, geht es zwar um eine inländische GmbH und Co. KG, aber viele der Ausführungen lassen sich eben auch übertragen auf ausländische Personengesellschaften, die wir ja insbesondere im Bereich Private Equity auch viel sehen. Und besondere Bedeutung hat 6e eben auch nicht nur in Bezug auf diese Kosten, die entstehen im Zusammenhang mit dem Aufsetzen des Fonds, sondern auch durch die Tatsache, dass Management-Fees auch davon erfasst sind, sodass insbesondere der Höhe nach diese Kosten besonders relevant sind, wenn es um § 6e ESDG geht. Ich würde gerne noch etwas sagen zu den Konsequenzen für die Anleger. Die sind sehr unterschiedlich. Ja? Also es kommt ein bisschen darauf an, was haben wir für eine Anlegerstruktur und auch was haben wir für ein Anlageobjekt. Also wenn beispielsweise eine Personengesellschaft in Immobilien investiert, dann können wir ja sozusagen diesen Aufwand im Laufe der Zeit über die Abschreibung und spätestens dann im Zeitpunkt der Veräußerung noch berücksichtigen in vielen Fällen. Wenn wir uns im Bereich Private Equity bewegen und wir haben Kapitalgesellschaftsbeteiligungen als Anlageobjekt, dann ist das Ganze deutlich komplexer, weil dann geht es in der Regel um die Frage 8b ja, 8b nein. Das ist dann abhängig von der Anlegerstruktur. Und dann letztlich auch haben wir Gewinne oder Verluste im Veräußerungszeitpunkt, weil wir da in diesem Fall ja wegen der AFA, die wir nicht laufend vornehmen, sondern maximal sozusagen bei einer dauerhaften Wertminderung im Rahmen von einer Teilwertabschreibung nicht die Möglichkeit haben, den Aufwand laufend geltend zu machen, sodass sozusagen nur der Veräußerungszeitpunkt bleibt. Und da sind sozusagen die Auswirkungen dann auch relativ gering wegen der Konsequenzen des 8b Absatz 2 und Absatz 3 Satz 3. Also das ist ist eine gravierende Konsequenz für die Anleger, wenn 6e greift.
Wichtige Vorschrift. Und Sie haben ja auch schon gesagt, also hier haben Sie jetzt so einen Inlandsfall, den das Finanzgericht zu entscheiden hatte. Aber Auslandsfall, hatten Sie ja gesagt, greift genauso. Also da in der Praxis gehen sie dann, also muss man also hingehen und sozusagen, egal wie das jetzt vorher, Management-Fee und so weiter, wie das berücksichtigt worden ist, ob als Aufwand oder nicht, nicht überschreibt hier sozusagen, dass das Steuerrecht dann mit seiner steuerrechtlichen Gewinnermittlung die Behandlung, wie sie jetzt im Ausland vielleicht stattfindet. Das ist also eine sehr wichtige Vorschrift eben auch für ausländische Fonds.
Genau. Also wie diese Kosten jetzt handelsrechtlich nach deutschem Recht oder eben dann eben auch nach dem ausländischen einschlägigen Recht, was zur Anwendung kommt bei der Gewinnermittlung des Fonds, behandelt werden, spielt sozusagen keine Rolle. Und in der Regel sind diese ganzen angesprochenen Aufwendungen auch als Aufwand berücksichtigt. In seltenen Fällen wird auch schon sozusagen nach ausländischem Recht vielleicht sogar eine Aktivierung vorgenommen, ist aber eher die Ausnahme.
Das ist ja auch interessant, ne? Ja. Ein anderes Thema. Kann man sich auch mal angucken, wo es im Ausland dann vielleicht immer vergleichbare oder komplett andere Regelungen gibt, als jetzt bei uns mit diesen Fondsetablierungskosten. Aber das ist nicht Thema unseres Podcasts heute.
Ja. Also ich würde jetzt gerne einmal kurz auf den Urteilsfall eingehen und den so ein bisschen skizzieren. Es war, wie gesagt, ein FG-Urteil vom FG Münster vom 24.01.2024. Der 12. Senat des FG Münsters hat hier entschieden und die Revision ist anhängig unter dem Aktenzeichen IVR 6/24. Das heißt, es wird auch in Zukunft natürlich mit Spannung zu erwarten sein, wann und wie sich der BFH zu dem Thema äußern wird.
Achso, das geht noch eine Instanz weiter. Revision ist zugelassen und...
Zurzeit sieht es danach aus, ja.
Ah, ja.
So, der Urteilsfall lässt sich relativ schnell skizzieren. Im Ausgangssachverhalt werden in etwa 900 Beteiligte, die sich an einer deutschen GmbH und Co. KG beteiligt haben, die mit der Absicht aufgelegt wurde, ein Schiff zu kaufen. Und für Kenner der Materie wissen wir, dass wir jetzt hier eine gesonderte und einheitliche Feststellung vornehmen müssen. Das heißt, der Gewinn wird auf Ebene der Personengesellschaft ermittelt und dann den inländischen Feststellungsbeteiligten zugerechnet. Und im Rahmen dieses Grundsachverhalts ist man auch hergegangen und hat die Fondsetablierungskosten aktiviert. In der Gesamthandsbilanz der Personengesellschaft. Und dann ist sozusagen der Schiffsankauf gescheitert. Und dann hat
woran
man sich gesagt...
Fährt auf der Steuerrechts jetzt? Ist es untergegangen oder...
Nee, ich glaube, es lag einfach an Lieferschwierigkeiten. Also man hatte Verträge schon abgeschlossen, aber es konnte dann doch nicht so geliefert werden, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann hat man aber intern beraten und sich überlegt, okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal sagen wir, lösen jetzt die Personengesellschaft auf. Mhm. Oder wir haben vielleicht die Möglichkeit, ein alternatives Schiff zu kaufen. Das allerdings nicht unmittelbar, sondern indem wir uns an einer weiteren KG beteiligen. So. Das heißt...
Strategische Neuausrichtung.
Ja, also zumindest sozusagen sieht die Struktur dann nach dieser Entscheidung, die dann auch zugunsten des Erwerbs der Beteiligung an der zweiten KG gefallen ist, anders aus. Wir hatten dann eine doppelstöckige Personengesellschaftsstruktur. Das bringt auch wieder Besonderheiten mit für die gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung.
Ja, das verstehen wir jetzt alles nicht.
Aber da, genau, da wollen wir nicht drauf eingehen an dieser Stelle. Interessant ist jetzt halt, dass die Klägerin, also die Oberpersonengesellschaft in unserem Fall, jetzt diese Aufwendungen als vergeblichen Aufwand geltend machen wollte. Und dass die Finanzbehörde gesagt hat, das geht so nicht. Das sind weiterhin Anschaffungskosten, die jetzt zu aktivieren sind in der Ergänzungsbilanz bei der Unterpersonengesellschaft. Und das FG Münster hat am Ende sozusagen der Finanzbehörde Recht gegeben und gesagt, die Kosten sind weiterhin zu aktivieren und sind keine absehbaren Aufwendungen. Hm. Ja. Und ich möchte jetzt so ein paar interessante Aspekte einmal rauspicken aus dem Urteil.
Weil ich glaube, für Sie jetzt, wenn Sie mal dieses Urteil beurteilen, auch so überraschend ist das Ergebnis dann nicht oder waren Sie überrascht? Oder greife ich jetzt vor? Sollten wir das an einer späteren Stelle?
Ich würde jetzt noch auf die interessanten Aspekte des Urteils kommen und in dem Rahmen auch sagen, ob ich jetzt der Meinung bin, dass das Urteil an der Stelle eine Überraschung darstellt oder nicht.
Aber dann machen Sie das. Sie steht am Steuer.
Okay. Ja, also zuerst vielleicht interessant für Altfälle ist insbesondere, das FG hat sich damit beschäftigen müssen, ob hier diese echte Rückwirkung, die 6e ESDG mit sich bringt, ob die zulässig ist. Und kommt hier zu dem Ergebnis, dass ausnahmsweise das Ganze zulässig sein sollte. Das möchte ich jetzt gar nicht super lange diskutieren, aber in der Literatur wird das sehr kontrovers diskutiert. Insofern glaube ich, dass das für viele interessant sein wird, dass jetzt hier das FG Münster sagt, okay, wir gehen davon aus, dass das verfassungsrechtlich ausnahmsweise zulässig ist in diesem besonderen Fall. Ich möchte aber sozusagen ein bisschen auch mehr den Blick in die Zukunft wagen und sagen, okay, welche Urteilsaspekte sind vielleicht auch interessant für aktuelle Fälle und zukünftige Fälle. Und zum einen ist eben die Frage, was ist mit vergeblichen Aufwendungen? Und ich glaube, dass so wie es hier im Urteilssachverhalt war, dass es schon nachvollziehbar ist, dass man gesagt hat, okay, wir wollten ein Schiff kaufen, wir kaufen jetzt ein vergleichbares Schiff, auch wenn wir das nicht mehr unmittelbar tun, sondern eben über eine weitere KG-Beteiligung, dass diese Kosten sozusagen unter 6e fallen als Fondsetablierungskosten, finde ich nachvollziehbar. Interessant wäre natürlich gewesen, wie entschieden worden wäre, wenn man sich für Alternative 2 entschieden hätte, die KG aufzulösen und dann wären die 900 der anderen Personengesellschaft beigetreten, dann wäre ich gespannt gewesen, wie dann die Entscheidung ausgefallen wäre, aber dazu hat das FG, wie zu erwarten, natürlich nichts gesagt, weil es nicht entscheidungsrelevant war hier an dieser Stelle. Ja. Interessant aus meiner Sicht ist dann insbesondere, dass das FG sagt, okay, diese Investitionsperiode, die immer eine große Rolle spielt, weil wir nur innerhalb der Investitionsperiode diese Aktivierung vornehmen müssen, dass die eben nicht wirtschaftsgutbezogen zu verstehen ist, sondern projektbezogen. In der Literatur gibt es einzelne Stimmen, die sagen, okay, wirtschaftsgutbezogen ergibt auch Sinn. Das FG sozusagen tritt dem jetzt entgegen und sagt, nee, mit Sinn und Zweck des 6e ESDG macht es nur Sinn, sozusagen einen Schritt nach hinten zu gehen und sich das Ganze im Großen und Ganzen anzuschauen und zu sagen, okay, es geht hier um die Erreichung der konzeptionellen Zielsetzung und die war dann eben erst erfüllt, nicht sozusagen als das die erste Investition gescheitert ist, sondern das ging noch weiter und endete dann sozusagen erst so, dass dadurch hier jetzt nicht die Aktivierung wegfällt, ja, sondern dass man weiterhin aktivieren müsste. Ja, aus meiner Sicht ist das insofern interessant. Hier war es jetzt im Entscheidungssachverhalt so, dass wir nur ein Wirtschaftsgut haben. In der Praxis trifft man es auch häufiger an, dass solche Fonds mehrere Wirtschaftsgüter haben. Und in dem Zusammenhang ist eine interessante Frage, die sich stellt, wie gehe ich dann damit um? Ja, also dann habe ich vielleicht einzelne Wirtschaftsgüter, die schon angeschafft sind, fertig sind und andere, die es eben noch nicht sind. Und dann habe ich natürlich auch wieder Ungewissheit, ob ich jetzt sage, okay, die Investitionsperiode für den gesamten Fonds ist jetzt abgelaufen, ja oder nein? Also das sind auch Fragen, die sich in dem Zusammenhang nach wie vor unverändert auch in Zukunft noch stellen werden. Und zu guter Letzt finde ich steuerbilanziell noch einen interessanten Aspekt, dass wir jetzt hier in diesem besonderen Fall der doppelstöckigen KG jetzt die 6e-Kosten eben in der Ergänzungsbilanz bei der Unterpersonengesellschaft sehen, was auch Vorteile hat, insbesondere wenn es später zu anteiligen Mitunternehmerveräußerungen kommt, also Veräußerung von anteiligen Mitunternehmeranteilen oder eben auch dem gesamten Mitunternehmeranteil oder vielleicht auch der Veräußerung des Wirtschaftsguts auf Ebene der Unterpersonengesellschaft. Ja, das sind so aus meiner Sicht interessante Aspekte, aber es gibt noch weitere Aspekte, die wir vielleicht jetzt hier nicht en Detail noch beleuchten wollen, aber wen die Materie interessiert, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, das Urteil sich einmal in Gänze durchzulesen.
Ja, das würden wir dann in den Text zu diesem Podcast, hat auch immer einen bestimmten Namen, fällt mir jetzt aber gar nicht ein, einfügen eben, dieses Urteil, sodass dann eben auch leicht zu finden ist. Ja, es steckt ja viel drin in diesem Paragraphen 6e und was ich eben so mitgenommen habe, was für mich jetzt eben auch wichtig ist, dass man eben nicht diese wirtschaftsgutbezogene Betrachtung hat, sondern projektbezogen. Das finde ich, wenn man da, das ist schon mal eine wichtige Aussage, die man auch vielleicht so mitnehmen kann, ohne dass man jetzt das gesamte Urteil studiert hat.
Genau. Also aus meiner Sicht ist jetzt noch interessant, natürlich, man sieht jetzt hier ja auch an diesem FG-Urteil, dass es zahlreiche Zweifelsfragen im Zusammenhang mit 6e gibt und Leute, die in der Praxis damit beschäftigt sind, wissen, es gibt noch viel, viel mehr als die jetzt hier im Urteil drinstecken, sodass natürlich interessant ist, ob sich vielleicht auch zukünftig die Verwaltung im Rahmen eines BMF-Schreibens zur Anwendung von 6e vielleicht einmal äußern wird. Und des Weiteren ist natürlich auch die Revision hier weiter zu beobachten und zu schauen, was vielleicht der BFH noch Zusätzliches zur Materie beizutragen hat.
Ja, Ja, vielen Dank, Herr Schwarz, dass Sie dieses Finanzgerichtsurteil jetzt mal zum Anlass genommen haben, uns die ganze Thematik mit dem Fondsetablierungskosten mal so ein bisschen aufzurollen. Dann würde ich sagen, an der Stelle fällt mir denn nur noch ein, morgen ist Christi Himmelfahrt. Sind ja auch Vater. Bollerwagen schon vorbereitet?
Nee, also ich werde es ganz entspannt angehen lassen.
Ja. Ja, bei mir wird es auch so sein, Bollerwagenfahrt fällt aus. Meine Kinder sind aber auch schon über 20 Jahre und älter. Von daher, also nicht, dass man das nicht immer noch feiern könnte, das kann man natürlich machen, aber mein Bollerwagen ist nicht mehr so häufig in Gebrauch und ich habe Luftreifen und ich befürchte, da ist die Luft raus. Das wären dann umfangreiche Wartungsarbeiten. Ja, aber in diesem Sinne bedanken wir uns bei unseren Zuhörern, sagen Schiff ahoi. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.